Ja, und jetzt kommen wir zu dem schönen Teil des Abends. Volker, wir wollen von dir hören, wie deine rennsportliche Lebensgeschichte war. Ich fange aber, weil wir ja auch ein bisschen humorvoll sein wollen. Jetzt
brauche ich eine Brille. Gerne.
Wir starten natürlich nicht gleich in den ganz tiefen motorsportlichen Werdegang des Volker Weidler. Du wurdest 1962 in Heidelberg geboren.
Jawohl. Mhm.
Wann bist du nach Mailand gezogen, Volker?
Sofort nach der Geburt.
Ah, okay. Dann bist du Weinheimer von der ersten Stunde.
So ist es, ja.
Und jetzt kommt eine witzige Frage vielleicht. Was war dein Lieblingssport vor dem Motorsport?
Oh.
Gab es da?
Wahrscheinlich Fußball.
Wahrscheinlich Fußball. Wann hast du mit Motorsport, wann bist du die ersten Schritte gegangen?
Mit Motorsport, also ich hatte einen ganz verrückten Vater. Es geht ja auch gar nicht anders, dass er der Motorsport mehr oder weniger inhaliert hat. Und er ist mit uns jedes freie Möglichkeit, also jedes Wochenende auf verschiedene motorsportliche Veranstaltungen gegangen. Motocross war das meiste, was ich am Anfang gesehen habe, weil er auch Motocross oder Enduro Fahrer war, hat auch meine Mutter dann in, ich weiß nicht, ob sie jemanden noch kennt, Schimmelde Woog draußen.
Ja,
gab es ja mal früher so eine internationale, heute wird man Enduro sagen, früher hat man gesagt Geländesportveranstaltung. Da hat auch meine Mutter kennengelernt. Ja. Und so habe ich dann erstmal den Motorradsport, Motocross-Sport inhaliert, habe mit 8 Jahren meine erste Enduro Maschine bekommen, durfte bei uns auf dem Grundstück in der Weststadt. Da gab es noch freie Stellen, also Acker und so weiter, da konnte ich mich da also austoben. Und dann kam der plötzlich, also und dann hat er mich immer mehr gepolt zur Rundstrecke, aber erst auch Motorräder. Er wollte unbedingt, dass ich eine 50er Kreidler, damals war das Weltmeisterschaft und so, ne? Und dass ich im Motorradsport einsteige. Und plötzlich kam er auf eine ganz skurrile Idee, kam nach Hause am Weihnachten und sagt, du, mit 12 können wir schon Kart fahren. Ich glaube, 12 war es, ja. Mhm. Und dann habe ich plötzlich ein Kart zu Hause in der Garage haben wir gehabt. Dann hat er die Halle bei uns freigeräumt und dann durfte ich in der Halle, wo er relativ eng war, schon einmal in der Weihnachtszeit testen. Und dann, sobald es ein bisschen wärmer wurde, Februar, sind wir dann nach Waldorf. Dann habe ich mich dann mal mit Kart versucht und immer näher herangetastet. Am Anfang lief das gar nicht so gut, aber dann hat er mal irgendwie gesagt, du Volker, pass auf, da vorne ist der so und so ein bekannter Fahrer, ich sage jetzt mal der Deule oder so etwas, ich weiß nicht, ob die Kartfahrer noch euch etwas sagt, wahrscheinlich weniger. Den fährst du jetzt einfach mal hinterher, versucht auf der Stoßstange zu bleiben und ne, so, so bin ich zum Kartsport.
Das war mit 12 Jahren.
Das war mit 12, haben wir da angefangen, weil da durfte man schon Kart fahren und ich hätte erst eine 50 Kubik Motorrad erst mit 16 fahren dürfen. Ja. Mhm. Und das war zu lange, also das konnte er nicht mehr aushalten. Mhm. Ja. Und wenn du halt einmal Vierrad gefahren bist, dann wirst du wahrscheinlich ganz schwer dich mit Motorrad tun, weil da viel feinfühliger sein muss und viel sensibler.
Auf dem Motorrad musst du sensibler sein.
Viel sensibler, denke ich. So mit 4 Rädern musst du ja viel robuster umgehen. Du musst ja über alle 4 Räder driften. Und da verlierst du das Feingefühl, was du vielleicht für die 2 Räder, für die dünnen Reifen haben musst. Ja, ich habe es dann auch nie probiert auf dem Motorrad. Ich habe auch einen Motorradführerschein, bin auch fahrgeiler Motorrad, zumindest früher. Mhm. Aber also
ja, super,
mehr 80% riskiere ich nicht auf Motorrad.
Da haben wir nie drüber gesprochen. Ich weiß, dass dein Vater ein Motor deiner Rennsportkarriere war, aber ich nehme an, der Daniel hat da noch eine Frage dazu.
Ja, im Endeffekt wurde die erste Frage ja schon beantwortet, wie du zum Motorsport gekommen bist, aber wer war denn damals deine größte Inspiration oder hattest du über die Jahre eine Inspiration außer deinem Vater? Der dich dazu angetrieben hat, einfach besser zu werden, weiterzukommen, wie, sage ich jetzt mal, alle anderen, die von mir vielleicht, die eins oder mehr Kart fahren gehen.
Ja gut, der große Inspirator war natürlich der Papa, der mehr oder weniger das vorgelebt hat. wir waren fast jedes Wochenende auf irgendeiner Veranstaltung und er zeigt natürlich, guck mal, boah, war das ein toller Überholvorgang oder guck mal, wie spät hat er gebremst und natürlich, dann, wenn du im Kart fährst, dann hat mir eigentlich dann die ganze Familie geholfen. Ne? Auch meine Mutter hat sehr stark an mir gearbeitet. Die sagt, pass auf, Volker, du musst dich auch konditionell, du musst dich auch mental vorbereiten. Auch da habe ich viel Hilfe bekommen und man hat mir dann gesagt, pass auf, wir suchen dir jetzt auch jemanden, der mit dir unter der Woche trainiert. Ich hatte dann auch irgendwann mal das Glück, dass mich irgendeiner anruft, das muss man sich halt mal so vorstellen, dann klingelt das Telefon und sagt, hallo, ich bin der Jörg. Hallo, ja, okay, wer bist du? Ja, pass mal auf, Volker, ich habe über dich gelesen, ich würde gerne mit dir trainieren. Ich finde dich super und ich arbeite hier in Weinheim bei, ich glaube, wie heißt der Orthopäde, Breitsch oder so etwas da, der jetzt beim Armen da unten ist, ja. Und der hat da rotzfrech angerufen, ja, und wir treffen uns mal im Café Piano und ich will mal mit dir reden und ich will dich trainieren, ja. Mhm. Neugierig, wie ich bin, also so einen Mann kannst du nicht vor den Kopf stoßen und ja. Dann gehst du mal hin. Ne? Und das war für mich ein Glücksfall, den dann kennenzulernen, mhm. weil er ist auch total Motorsport begeistert. Und da war noch natürlich das Zwischenmenschliche, der hat das auch so verstanden.
Wie hat dein Vater darauf reagiert, dass da jetzt ein Wildfremder kommt, der dich genauso wie er unterstützen will?
Also ich sage mal so, dann habe ich zu Hause vorgestellt, wie wenn ich eine neue Freundin hätte. Ja. Jetzt nicht falsch verstehen. Aber das hat wunderbar funktioniert und wir haben damals schon Dinge entwickelt, die sehe ich heute. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal bei Formel 1 seht, wie der Pierre Gasly mit diesen Bällen und seinem Physiotherapeut, der lässt einen Fall und die trainieren also schon die Reaktionszeiten für den Start. Ne? Ich hatte immer... ich hoffe, dass ich jetzt nicht viele Fragen schon vorweggreife.
Nein,
wenn ich jetzt schon so mit Zählen drin bin.
Es geht genau um die Zeit.
Perfekt. Ich hatte immer ein bisschen Probleme mit dem Qualifying. Rundenzeiten, wenn ich draußen war, 5 Runden gefahren, meine Rennzeiten top, wunderbar. Aber die eine Runde dahin zu kriegen, da einzusteigen und das, daran haben wir gearbeitet. Der hat mich heiß gemacht, der hat mich mental vorbereitet. Du steigst in das Ding ein und vorher haben wir noch ein paar Sprints gemacht, vorher haben wir ein paar Reaktions. Der hat mich aufgeputzt bis zum Schluss, wenn ich nicht hochgekommen bin, hat er mir 2 Nadelstiche in den Finger gegeben. Also jetzt, okay, alles klar, jetzt habe ich mein Adrenalin.
Ja, und jetzt, das war ja Sportpsychologie eigentlich.
Ja, fast, ja, also mit dem Mann habe ich wirklich
toll. Jemanden. Wie ist der denn auf dich gekommen? Wieso rief der dich einfach an?
Keine
hat
Ahnung.
Hat er eine Zeitung gelesen?
Ja, der hat wahrscheinlich Motorsport aktuell oder Zeitung gelesen, ja.
Und der war auch aus Weinheim?
Der war aus Weinheim, der hat hier gearbeitet. Und
Wahnsinn. Ja, so Leute braucht man. Und ich denke auch, du nimmst das Selbstbewusstsein nimmst du halt in diesen Zeiten zwischen 12 und 16 mit und das nimmt dir nachher keiner mehr, wenn du dann so lehrreich natürlich auch einen Inspirator hattest. Ne? Ja. Du bist dann Formel Ford gefahren, wenn ich mich richtig erinnere an ein Gespräch von uns, war so ein Van Diemen war so dein erstes nach dem Kart, oder?
Das müsste 79er oder 80er Van Diemen sein.
Also den habe ich im Internet gefunden, der wurde vor kurzem angeboten als Ex-Volker Wiedler
Auto,
Van Diemen. Ja. Ja, das müsste wirklich genau deiner sein.
Ja.
Vielleicht haben sie ihn anders lackiert, ich weiß nicht,
welcher. Ja, der war rot.
Ah, ja. Aber sie haben ihn angepriesen, dieses Fahrzeug, was wir da sehen, das ist glaube ich Spa, als dein Ex-Formel Ford. Also ist ja, sagen wir mal so, die Ausgeburt eines Rennwagens mit, ich nehme mal an, 160, 180 PS, irgendwelche 380, 400 Kilogramm, oder?
Gar nicht, nicht so wir PS. Haben, also wenn ich mal ganz kurz was zu der Formel Ford erzählen darf, ja. Also eines der besten Formel, Einsteigerformel, die es wahrscheinlich der Welt jemals gegeben hat.
Ja.
Kam aus England und war in Europa, wie soll ich sagen, es gab circa, ich schätze mal, 1000 Autos.
Wow.
Wir sind 79 im Alter von 17 nach Mainz-Finden gegangen und haben uns mal es angeschaut, weil wir wussten, wir fahren 80, bin ich 18 geworden, aber mein Vater hat gesagt, ab, wenn du den Führerschein hast, sofort nächstmögliche Rennen fahren wir. Dann haben wir uns das Mainz Finden angeschaut, dann haben wir dieses Gewinnerauto gesehen. Ich bin gerade überlegen, Rostek. Ich weiß nicht, ob euch der Name Rostek was sagt. Es gibt, der Sohn fährt, glaube ich, auch Autos und so weiter. Jedenfalls, der Vater hat das Auto da gefahren und mein Vater hat gesagt, was sagt, das Gewinnerauto kaufe ich. Geh jetzt mal dahin.
Cool.
Und dann hat er das sage und schreibe für 18.000 Mark dem unterm Hinterweg gekauft.
Aber ganz kurz, dass ich das zeitlich einordnen kann, du musstest warten, bis du 18 warst, dass du das fahren durftest?
Da war ich noch 17. Das war noch im 1979.
Und das war Regularium damals vom ONS, dass du mit 18 erst?
Ja.
Bist ja verrückt.
Also aber damals,
die doch 14-Jährige wahrscheinlich, oder?
Ich weiß nicht, wie es war. Damals musstest du, um eine Rennfahrerlizenz, nationale Rennfahrerlizenz zu bekommen, von damals war die, hat das ONS geheißen, heute heißt es glaube ich ONBEC oder so irgendwas. Muss man 18 sein, muss ein Besitz eines Führerscheins sein. Bin am 18.03. hatte ich Geburtstag und ich glaube, der Bergische Löwe Zolder in Belgien war am 20.03.
Und dann war die dort.
Und ich praktisch an dem, ich war einen Tag hatte ich einen Führerschein und dann ging es schon los, das erste
Rennen. Ja, aber so ist es. Als der Tipp seinen Führerschein hatte, ist er mit dem RCZ direkt nach Le Mans gefahren. Wohin auch sonst?
Muss man eine große Reise machen.
Nee, das muss man, muss es gleich richtig üben. Genau. Und das war das Auto, was du dann gefahren bist beim Bergischen Löwen in Zolder?
Es könnte sein. Der Nachfolger Van Diem, ein Jahr älter, hat fast genauso ausgesehen. Erst der 82er Van Diem hat eine komplette Heckverkleidung gehabt, hat etwas anders ausgesehen.
Wie fühlt man sich in so einem Formel Ford? Das ist ja alles doch sehr rustikal, oder? Also da.
Ja gut, Sport zu dieser Zeit, wenn wir uns da zurückrennen, in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre, ja, da waren so die Autos.
Ja.
Da gab es keine Elektronik, nichts. Da gab es einen mechanischen Drehzahlmesser, da gab es einen Öltemperaturanzeiger.
Viergang?
Ja, klar. Ja, Unit Viergang, ja. Du konntest auch selbst an deinem Auto schrauben. Also wir haben eine Werkstatt gehabt und ich konnte das Getriebe blindlings auseinander, könnte ich vielleicht heute noch auseinanderbauen und wieder zusammensetzen.
Das ihr habt selbst geschraubt, dein Vater und du?
Ja, ja, also mein Vater.
Keine Mechaniker oder so irgendwas, sondern alles cool.
Alles.
Das war dann, wenn du 18 warst, 1980, logischerweise.
Ja.
Wir wissen, dass du dann von 83 bis 85 bist du dann schon in ein VW-Werksteam gekommen. Und
das ist zwar nicht VW-Werksteam, aber das ist mein erfolgreiches.
Mario, wenn du gerade das nächste Foto, genau, da sieht man dich, dass du hier schon. Wie war denn auf dem Weg dorthin? Wir greifen jetzt ja leider ein bisschen vor. Was hast du zwischen 80 und 83? Bist du auf deinem Auto mit deinem Vater zu den Rennstrecken gefahren?
Das ist richtig. Die 3 Jahre hatten wir ein eigenes Rennteam. Die ersten Jahre Formel Ford 1600, dann gab es auch eine Formel Ford 2000.
Ist das der hier?
Nee, das ist der Werksformel 3.
Okay.
Das ist das Werksauto. Ja, Werksauto, okay. Mhm. Ja, da gibt es zwar auch viel dazu sagen, aber es war ein Werksauto. es war ein VW-Motor, der von Judd in England war der VW-Motor getuned und bereitgestellt und das Team war Bertram Schäfer Racing und der Sponsor war halt Volkswagen.
Wie bist du, also jetzt haben wir ja eine kleine Lücke, dank meines Vorpreschens, du bist 83 zu Volkswagen, wie kam das zustande? Oder Volkswagen Sponsorin von
Bertram Schäfer? Naja gut, irgendwann solltest du ja mal in irgendeiner Klasse musst du alles gewinnen, was man gewinnen kann und wenn du dann Formel Ford 1600 Europameister, Formel Ford 1600 Deutscher Meister, Formel Ford 2000 auch Europameister bist, dann kannst du eigentlich nichts mehr erreichen.
Ja, klar, ja. Dann muss das nächste Ziel kommen.
Ja,
warst du in Silverstone mal zu diesem zu dieser wundervollen Trophy im November? Walter Hayes Trophy heißt die, mit irgendwie 190 Formel Ford in 5 Heats, die dann am zweiten Tag.
Du meinst Brands Hatch?
Ja, die war jetzt, als ich 2006 war ich dort und 2007 war die dann im November in Silverstone. Die mag früher in Brands Hatch gewesen sein.
Also es gab zu dieser Zeit, war ja Formel Ford in Europa, also das war die Nachwuchsklasse schlechthin. Mhm. Da gab es keine Formel 4 oder Formel BMW oder so etwas. Mhm. Wenn du angefangen hast, Formel Ford. Mhm. Vielleicht nochmal ganz klein bisschen noch die Dimension. Formel Ford waren 120 Autos am Start. Das sind Quali-Rennen gefahren worden. Da warst du in der Qualifikationsgruppe 1, hast dein Quali gefahren oder in 2. Mhm. Dann bist du mal ein Rennen gefahren und davon ist die Hälfte nur ins nächste Rennen gekommen. Da ist dann mit 40 Autos in Mainz-Finden gestartet worden.
Ja, ja. Wahnsinn.
Also 40 Autos. Nur mal so die Dimensionen. Es hat ja auch zu dem Zeitpunkt nicht viel in Anführungsstrichen gekostet für Motorsport. Mhm. Ja. Die Reifen, was du auf dem drauf gehabt hast, die bist du ein paar Rennen mal gefahren. Der Motor hat eigentlich das ganze Jahr gehalten. Dann hast du ihn mal überholen lassen. Mhm. Klar, Papa Weidler hat gemeint, wir müssen alle 5 Rennen einen neuen Motor reinmachen. Okay. Ja.
Und ja, gut, die letzten 10. Papa Weidler bis weiter, wo wir jetzt dran hingehen. Ja. Ist ja klar, genau. Ist ja toll, super. Ja, das war ja mega erfolgreich, dann deine Formel Ford-Zeit. Wurdest du da schon, wurden andere in der Zeit auf dich aufmerksam? Hast du dann andere Telefonate bekommen, außer jetzt von diesem wundervollen Sportpsychologen aus Weinheim? Gab es andere, die dich pushen wollten? Oder
ja, kam das durch den Rostec, wo wir das Auto gekauft haben, ist natürlich die Freundschaft oder die Bekanntschaft ist eine Freundschaft geworden. Und der Rostec, der Erich Rostec, kannte den Ort in Pottlich. Das war damals der Manager von Keke Rosberg gut. Mhm. Und wir haben dann einen Anruf bekommen und bin dann, sag ich mal, unter Vertrag vom Rosberg sein Management geworden und der mich dann bis zum Schluss immer begleitet hat.
Mhm. Rosberg war 80 Weltmeister von Rheins, glaube ich. Oder war Jones war noch.
80, glaube ich, die später.
Bitte? 82.
War es, ja.
80 war es Alan Jones, ja. Genau. Ja. Mhm. Ja, das ist natürlich toll, dann mit so jemand dann entsprechend auch in Verbindung zu treten. Und
ja, er hatte einfach die nötige Weitsicht. Es war ein professioneller Betreuer, der dann gesagt hat, pass auf, ich habe die Kontakte. Wir reden jetzt mal mit Walter Lechner Racing, wir reden mit Bertram Schäfer. Wir reden mit Josef Kaufmann, das waren damals die Formel 3, wie soll ich sagen, Größen in Deutschland. Mhm. Ja. Mhm. Und der hat dann Step by Step gesetzt.
Was haben wir da für ein Auto?
Das ist eigentlich das letzte Jahr, das ist das Josef Kaufmann Formel 3, ein französisches Auto, Martini. Und das ist aber diesmal kein Judd-Motor, sondern das ist ein Spieß-Motor. Wir haben einen sehr engen Kontakt zum Sigi Spieß nach Stuttgart gehabt und der wollte unbedingt von Formel V in die Formel 3 kommen und der hat uns dann also wirklich das Beste vom Besten uns zur Verfügung gestellt. Super. Da war auch schon die erste elektronische Einspritzpumpe. Die sind dann damals schon mit dem Luftdruckmessgerät rumgerannt und haben dann gewisse Mappings gemacht. Das war also schon der erste Anfang von Elektronik. Das hat zum Beispiel der Chat hat noch eine mechanische Einspritzpumpe gehabt. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch der entsprechende Vorteil, was der Spießmotor gehabt hat gegenüber dem Chat VW. Es sind exakt gleiche Motoren gewesen. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich denke, durch diese elektronische Einspritzpumpe haben wir einen Vorteil. Wir konnten uns auf jedes Wetter, Höhenlage und so weiter exakt die Mischung.
Was heißt wir? Das war immer noch dein Vater und du?
Nee, also ich spreche jetzt vom Team, okay. Siegfried Spies und Josef Kaufmann Racing. Mhm. Papa hat sich dann so ein bisschen zurückgezogen. Dann haben wir dann auch gesagt, jetzt bleib du mal im Hintergrund. Und
die Technik wurde komplexer, ja, genau. Ja. Und verstehe, genau. Super.
Ja, mir ist aufgefallen, während wir recherchiert haben über dich, dass du auch in der Formel 1 und Formel 3000 tätig warst. Wie war es denn damals zu der Zeit?
Formel 3000 oder Formel 1?
Sowohl als auch.
Gut, Formel 3000, habe ich ein bisschen. Formel 3000 müssen wir ein bisschen unterscheiden. Fangen wir erstmal mit Formel 3001 an, ja, Europa. Ich bin, nein, ich möchte fest hin, 86 in die Formel 3000 eingestiegen. Und ja, da, genau, das ist er mit dem Rald Brommel vom Bromley-Team. Und im Silverstone, das erste Rennen lief sehr, sehr super gut. Hätte ich beinahe gewonnen, das Rennen. Ist aber durch einen Regenschauer und Abbruch, ich glaube, ich war in Führung gelegen, aber dann haben sie es abgebrochen und dann ist man ja immer eine Runde vorher.
Ja. Und da warst du noch nicht erster?
Ja, da bin ich. Nee, umgekehrt, ich war ziemlich weit vorne und dann habe ich einen Reifen zur Pencher bekommen, musste in die Box und dann wurde das Rennen abgebrochen und wird dann bewertet, dann bin ich dann Zweiter oder Dritter oder so.
Ah, okay, verstehe. Was stellen wir uns da, gerade mal eins zurück machen bitte, was stellen wir uns da so eine Formel 3000 genau vor? So, mal so, nur so rudimentär die Daten. Das war ja dann ein Quantensprung zu den Formel Ford und der Formel 3 vorher, oder? Ich denke mal, das war schon stärkere Leistung.
Ja gut, in der Zwischenzeit, wo ich Formel 3000 gefahren bin, habe ich noch die Möglichkeit gehabt für Porsche Jöst 1000 Kilometer in Deutschland und in Spa zu fahren. Also da durfte ich schon mal ein paar PS mehr schnuppern.
Ja.
Und dann bin ich ja auch bei Krämer Porsche gewesen. Mhm. Also, Leistung war mir in dem Moment, also was möglich ist, schon im Begriff. Aber natürlich ist das ein Vorreiter zum Formel-1-Feeling gewesen. Mhm. Du fährst ja hier mit einem Chat V8-Motor und hast noch eine normale Schaltung. Und also es ist sehr Formel-1-nahe gewesen. Mhm. Die sind nur durch einen Formel-1-Motor durch den Drehzahlbegrenzer. Die haben ja 9000 Umdrehungen nur drehen dürfen und Formel 1 hat ja 12 oder 13, was halt
genau,
ging.
Was grade. Und das war im Prinzip schon eine Vorbereitungsklasse für die Formel 1. Also ich denke, das ist quasi die Formel 2 deines Zeitalters, deiner Dekade gewesen. Ne?
So ist es. Ich meine, wenn man sich die heutigen Autos anguckt, sagt man, wie konnte man mit sowas fahren heute? Ja, viel mehr Aerodynamik. Und aber wie du sagst, das sind hier schon mal richtige Flügelchen.
Ja.
Die hat es an anderen Autos ja gar nicht gegeben. Und unheimlich sensibel haben die natürlich auf kleinste Flügelveränderungen und andere Veränderungen am Auto reagiert. Vor allem auch die Höhe von einem Auto, ein kleines Zehntel Millimeter nach unten geschraubt, hast ein ganz anderes Fahrverhalten gehabt, weil einfach durch die Geschwindigkeit, die riesen Bodenplatte, was unter einem Auto ist, jede kleinste Änderung hat da riesen Auswirkungen gehabt.
Wenn wir jetzt auf dem Foto mal schauen, ich meine, der sieht ja fast schon aus, durch die Lackierung, aber auch durch andere Elemente, wie so ein Alpha Formel 1 aus der Zeit. Gab es in dieser Gruppe, in der wir jetzt da unterwegs sind, Formel 3000, schon die Bestrebungen des Formel 1 Teams, sich schon Formel 3000 Teams gemanagt, gefinanziert haben? Wurdest du dadurch schon irgendwo so ein bisschen in ein Team gezogen oder gab es zu deiner Zeit so stringent wie heute, dass der Red Bull sich schon...
Nein, das, so wie das heutzutage die Talentförderung gemacht wird, das war damals undenkbar und die Formel 1 Teams haben da mal natürlich dazu geschaut, ja, aber da gab es keine Talentförderung in dem Sinne. Aber hier gibt es ein Marlboro-Auto, das waren die einzigsten, sagen wir mal so, das waren früher die was heute Red Bull ist, war Marlboro.
War Marlboro. Mhm.
Die haben, aber es war anders da. Heutzutage macht der Red Bull das komplett zentraleuropaweit. Aber das hier zum Beispiel, ich glaube, das ist das Oreca-Auto hinten dran, das hat alles Marlboro Frankreich dann. Und das sind auch nur Franzosen, also dürfen dann in diese Marlboro-Förderung kommen. Wir haben lange gebohrt und haben das dann auch geschafft, Marlboro Deutschland loszureisen.
Ja.
Und ich hatte dann auch 2 Jahre lang das Glück, dann in das englische, ach, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, Team zu kommen, das neben dem Oreca auch in England die Formel 3000 beherrscht oder ja, bin gerade im Überlegen, wie die heißen. Ja. Ammerfelsen.
Aber es ist faszinierend, wie du dann stringent noch weitergekommen bist. Weil ich denke, wenn du in der Formel 3 dann auch in den Spitzenteams unterwegs warst und vorher die Formel Ford gewonnen hast und auch in der Formel 3 erfolgreich warst, das war ein super Werdegang. Also ich denke, du musst dich zu dem Zeitpunkt doch schon als einer der Spitzenfahrer in Europa gefühlt haben, oder gab es sehr, sehr viele andere, die so eine gute Karriere wie du hingelegt haben?
Ja, vom nationalen Gesichtspunkt aus, von der deutschen Gesichtspunkt aus, habe ich, denke ich, schon damals auch schon eine gute Karriere, Laufbahn hingelegt habe. Und da messen sich natürlich in dieser internationalen, da messen sich alle Formel 3 Meister und wo sie alle herkommen. Ja, ja. Das war schon nochmal die Creme de la Creme, sich da durchzusetzen.
Klar, Frankreich, England, Italien waren natürlich riesen Motorsportnationen, und dann hattest du wahrscheinlich die ganzen Giacomellis und wie soll ich, wer waren so aus der Zeit?
Ja, also Giacomelli war in der Generation älter. Ich hatte sogar das Vergnügen, mit Bruno Giacomelli Langstreckenrennen fahren
zu können. Ja, da kommen wir später dazu. Wer waren jetzt so deine Gegner dann in den Jahren? Also wir sind ja jetzt so 85 bis...
Das ist das Auto, aber mir fällt das Team nicht mehr ein. Das ist unglaublich. Ich hatte später auch ein Formel-1-Team gehabt.
Gott. Da lassen sich auch im Moment nur Sponsoren ablesen.
Ja. Das war jetzt also
das
die
bestimmt raus.
Das hat also mein Manager, also das Rosberg-Management, dann hinbekommen, dass wir aus Deutschland auch mal Geld loseisen konnten. Ja, und mich dann in ein Werksteam, sage ich mal, das war Werksmarsch, untergebracht.
Verstehe, ja, das war immer das Problem deutscher Rennfahrer in 70er, 80er, 90er Jahren, dass eigentlich die deutschen Sponsoren keinen Sinn und Zweck sahen im Formel-1-Sport und dann deine und vielleicht auch Hans Joachim Stuck und andere Karriere immer so ein bisschen dadurch gedämpfter waren als jetzt so ein James Hunt oder wer auch immer, der dann da so auftrumpfen konnte.
Zu der Zeitpunkt waren sehr stark die englischsprachigen Piloten und die französischsprachigen Piloten, weil sie durch Marlboro zum Beispiel stark gefördert wurden.
Oder Elf dann in Frankreich, ne? Also genau, die
genau.
François Sylvia.
Elf, Marlboro, Hugues de Chanac, Oregon.
Ja, genau. Gut, aber da haben wir ja schon mal einen Abriss über deine Formelkarriere, und die hast du dann ja quasi erweitert in Richtung, also hier haben wir nochmal einen Formel 3000.
Ja, das war das erste Jahr, der Bromley March, Rallt, das war ja auch ein sehr tolles Auto, hatte aber damals in der Formel 3000 noch nicht so viele Autos gebaut gehabt, und die wollten da die Lolas und die March ein bisschen verdrängen. Das war also die dritte Marke.
Also Rolt hat man häufig gehört und gibt es auch, glaube ich, noch bis heute. Also wenigstens auf dem historischen Markt. Ich weiß nicht, ob sie.
Ron Toranac war der Konstrukteur.
Genau.
Das ist Japan.
Und das ist. Gehen wir da der Zeit weit voraus mit diesen Bildern, mit denen hier?
Oder jetzt sind wir wieder mal 2-3 Jahre nach vorne gesprochen.
Okay, also dann war dann wir das nicht,
genau. Nach der Formel 1.
Von dem Fahrzeug von dir gibt es sogar, sieht man dann auf dem nächsten Foto, gibt es sogar, oder auf dem übernächsten, sorry, sogar also Modelle. Ja, also man hat dann quasi es gibt fast von jedem Fahrzeug, was jetzt kommt in einer weiteren Karriere, gibt es dann auch Modellautos, das werden wir jetzt dann entsprechend sehen. Hier nochmal.
Das ist wieder 3 Jahre zurück. Das ist 1988.
Das sieht nach.
Rennstrecke könnte ich jetzt nicht sagen, genau. Könnte Italien sein vielleicht.
Ja, komisch, dass die Boxen auf der Seite sind.
Oder könnte Jerez sein?
Ja, weiß ich nicht. Naja, also wir wollten da auf jeden Fall mit dieser Sammlung aus den Fotos aus den 80ern schon mal deine breite Formelkarriere abdecken, und das, also mir erschien es so, nachdem ich vieles über dich gelesen und auch Filme gesehen habe, dass du eigentlich jedes Wochenende Rennfahren warst, oder?
Ja.
Kann Schlimmeres geben.
Ja,
genau.
Die Idee war sogar noch von meinem Manager, dass wenn die auf der Nordhalbkugel Winterpause ist, dann können wir noch nach Australien gehen und können da noch die Formel Atlantik.
Ja, genau. Panorama, Bathurst oder Kialami bietet sich ja dann auch an, genau, in Südafrika. Genau. Ja, jetzt sind wir in der DTM-Zeit. Und du bist unglaublich erfolgreich in der DTM gefahren.
Ja, sage ich mal vorsichtig. Das war das Helmut Marko Team. Mhm. Der hat ein Jahr vorher mit Alfa Romeo rumgemacht. Ja. Mhm. Und dann haben die gewechselt auf Mercedes. Und dann haben die zwei Rennen mit ihrem Hauptfahrer gefahren und die waren nicht so richtig glücklich mit dem. Mhm. Der Name fällt mir jetzt von dem guten Mann jetzt nicht ein. Und dann hat mich der Sponsor Louis, den ich sehr gut kannte oder mein Manager sehr gut kannte, angerufen und hat gesagt, dann macht, wir brauchen jetzt unbedingt mal den Volker, das soll mal das Auto fahren. Klar können wir von dem Franz Klammer nicht erwarten, dass der jetzt Rennen gewinnt.
Der ist ja
eingestellt worden, damit er Publicity bringt und Werbung. Ja.
Ja, ja.
Aber hat der Volker mal Zeit, mal auf dem in Zeltweg, also heute den Red Bull Ring, kann er mal schnell da hinkommen und mal das Auto testen. Ja, mhm, ja gut, fahren wir halt mal schnell dahin. Ja. Und bin da die ganze Nacht durchgefahren, morgens um 6 Uhr dort gewesen und um 7 Uhr eingestiegen. Und dann habe ich mal das Auto mal so versucht, so einzustellen, wie man Formel 3 einstellt. Ja?
Ja.
Und siehe da, die Rundenzeiten wurden immer schneller. Die konnten ihren Augen nicht mehr trauen, was sie auf der Stoppuhr gesehen haben.
Was hast du da verändert?
Gut, ich habe alles ein bisschen härter und steifer gemacht. Aha. Ja. Stabi haben wir verändert, was sie da gehabt haben, und die Federn ein bisschen härter und dann haben wir Höhe hinten, vorne mal so probiert, verschiedene Sachen, und natürlich habe ich mich auch immer mehr auf das Auto eingeschossen. Das war ein tolles Handling der Mercedes, ja. Und dann haben die gesagt, du, weißt du was, Volker, du fährst jetzt am Nürburgring für uns. Ich glaube, das nächste Rennen wäre Nürburgring, ja.
Ja.
Ja, und dann bin ich da eingestiegen und war natürlich ganz zittrig. Da ging Klaus Ludwig und all die DTM Needs.
Genau. Also ich habe mir die mal rausgeschrieben. Also Kurt Thiem fuhr Rover Vitesse,
jawohl.
Manuel Reuter Ford Sierra, Kurt König ein BMW 635 CSI.
Jawohl.
Und die hast du alle auf die Plätze in der Gesamtliste am Ende. Wenn ich ein bisschen vorgreife, aber das musst du uns unbedingt dann aus deiner Sicht erzählen. Und hast du alle nach hinten verschoben. Manuel Reuter auf Platz 9, Olaf Mantai auf Platz 15, Joachim Winkelhock auf Platz 17 und Volker Waldler auf dem zweiten Gesamtplatz. Super stark. Also du hast die Saison eigentlich durch einen Zufall begonnen und bist dann...
Ja, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt echt nicht mehr daran erinnern, ob ich ihn jetzt gleich ersetzen soll oder war es nur, der Volker soll mal fahren und das Auto mal gucken, was es überhaupt wirklich kann. Es fing sehr widrig an, es war das typische Nürburgring, Eifelwetter, Regen. Und ich im Tourenwagen noch nie in Regen gefahren. Und dann habe ich mal geguckt, was macht denn der Nietzwitz so und was macht der Klaus Ludwig so. Boah, die bügeln da ja über die Randsteine, da werde ich mit dem Formel 3 werde ich nie so darüber bügeln.
Ja,
da habe ich gedacht, da musst du auch mal nicht dran tasten, weil bringt ja schon was, ne? Die ein bisschen abzukürzen. Die und naja, das Auto schluckt es wunderbar, ja. Und so habe ich dann, wie soll ich sagen, einfach im Fahrrausch gekommen, ja, und so, glaube ich, wie du sagst, zweiter Startplatz oder so etwas.
Ja, ne? ja, also nicht nur bei dem Lauf, du hast ja dann über die ganze Saison brilliert, ja.
Genau.
Ja, und dann ging es eigentlich weiter an dem Wochenende, zweiter Startplatz, und das Rennen war dann trocken. Mhm. Haben wir auch halt irgendeine Trockenabstimmung, haben wir gesagt, machen wir die beim letzten Test rein, und dann habe ich das Rennen gewonnen.
Sensationell. So kann man in eine Saison einsteigen, oder?
Ja,
ja, Wahnsinn. Genau. Wirklich toll. Also ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass viele auf der Welt dich natürlich durch deinen Le Mans-Sieg kennen, aber ich finde alles das, was du uns jetzt ergänzt hast und was ich mir die letzten Tage und Wochen angeschaut habe, es begeistert mich, wie dicht deine Karriere war, wie viel du gemacht hast. Und also ganz klar, da muss ich nochmal wiederholen, du warst sicherlich ein absoluter Racer, oder? Also in dem Moment war das wirklich genau deine Sache und es war eigentlich dein Beruf? Oder hast du nebenher eine Ausbildung? Oder wie war der Teil deines Lebens?
Ich hatte, ich glaube, 78 oder 79, nee, 78 eine Lehre begonnen, weil wir ja immer geschraubt haben am Kart und so weiter, war ja eigentlich naheliegend, dass irgendwas mit Technik zu tun, also habe ich Kfz-Mechaniker gelernt, habe gleichzeitig in Mannheim auch in der Drehbank arbeiten können, fräsen, schweißen und so weiter, ja, also nicht nur rein Kfz-Mechaniker, also auch schon technisches Zeichnen und so weiter. Das hat mich stark interessiert. Und wenn ich jetzt also nicht weiter Rennfahrer gewesen wäre, dann war mein nächster Schritt eigentlich Technische Universität in Darmstadt zu gehen.
Das hat sich ja dann auch ergänzt. Ich meine, es war ja dann eigentlich auch dein Wissen, ja? Wenn du so schnell sein wolltest und wenn du so schnell bist, dann willst du natürlich diese Eckdaten erfahren, willst wissen, warum dieser Lenker oder diese Aufhängungsgeschichte schneller ist als die andere.
Es hat natürlich unwahrscheinlich geholfen, zu wissen, wie ein Getriebe funktioniert, wie ein Dämpfer funktioniert. Und da musste ich ja einlesen. Das, das hast du ja eigentlich dann eigentlich im Blut gehabt. Ja.
Ist dir mal in deiner Zeit dann so was richtig Revolutionäres begegnet, wo du sagst, oh mein Gott, ist das cool, wie die das jetzt bauen und ist ja logisch?
Also jedes Jahr geht ja der Motorsport weiter.
Ja.
Jedes Jahr. Ich bin ja eigentlich, Gott, habe immer das Glück gehabt, in relativ Top-Teams zu fahren. Ja. Und da wirst du natürlich auch eingeweiht. Ja. Und jedes Jahr ist irgendwas dazugekommen, um wieder den technischen Vorsprung zu haben. Und ob es jetzt das aerodynamischen Tricks ist oder ob du erklärt kriegst, wie du dein Auto einstellst. Was ich in England viel gelernt habe, ist, wie man Auto mit einer Schnur und vier Zündkerzen exakt einstellen kann und natürlich Maßbänder und so weiter. Da, mit einfachsten Mitteln, wie man ein Auto aufs Zehntel genau einstellt. Ja. Mhm. Natürlich hat mein Vater dann ein Spurvermessungsgerät gekauft mit Spiegel und so weiter. Mhm. Aber im Endeffekt hast du es mit einer Schnur und vier Zündkerzen und einem gescheiten Maßband hast du es auch hingekriegt. Ja.
Also ich denke, Wissen über den eigenen Sport ist einfach genial. Und das, wenn man das dann jeden Tag, jedes Wochenende so einsetzen kann, muss es unheimlich Spaß machen. Also gut, selbst wenn du dann jetzt in den Fahrzeugen, die dann komplexer wurden, da konnte man sich vielleicht nicht überall einmischen. Gab es Dinge, wo du sagst, ab da konnte ich dann nicht mehr, obwohl du Fahrer warst, oder gab es eigentlich immer eine Entwicklung, wo du sagst, okay, ich muss es verstehen, um dann auch so gut fahren zu können? Oder?
Also Einblick in die Motorengeschichte hatte ich immer nur ganz wenig.
Okay. Ja.
Mhm. Auch beim Spieß konnte ich da relativ wenig Einblick haben. Klar, wenn ich mal nach Stuttgart gefahren bin, dürfte natürlich die Kolben und so sehen, aber da lassen die natürlich niemand so tief reinblicken. Mhm. Ja. Aber was für mich viel wichtiger war und was ich immer gewollt habe und gebohrt habe, dass ich alle Daten bekomme, ist Fahrwerk, Settings, Abstimmung und so weiter. Das müssen sie auch, das bekommt auch jeder Fahrer.
Klar, die Motorstärke muss da sein und der direktere Einfluss ist natürlich dann all das, wie verhält sich mein Auto heute an dem Tag auf der Strecke bei dem Wetter. Und super.
Ja, und zwar in der DTM-Saison 86 hast du an 7 Rennen teilgenommen und von den 7 Rennen standst du 5-mal auf dem Podium.
Und zwar gewonnen.
Ja, genau, das auch. Und zwar ist mir der Zolder aufgefallen, da bist du damals 15er geworden und wollte mal nachfragen, was war denn in Zolder so besonders, dass du 15er geworden bist, dass du so einen Ausreißer hattest?
Ich glaube, du musst dich da im Jahr täuschen.
Okay.
Das muss das Jahr davor gewesen sein, wo ich für Dr. Marco einmal vom Sponsor Louis gebeten wurde, diesen Alpha GTV zu fahren. Okay. Ja?
Aha.
Und das Auto war erstmal.
Ich meine, wir lieben alle Alpha, aber er kann ja auch mal schlecht sein. Ne? Genau.
Ich würde mal vorsichtig sagen, er war nicht ganz konkurrenzfähig.
Ja, das klingt dann so.
Er war nicht ganz konkurrenzfähig. Ja. Und es war überhaupt mein allererstes Tourenwagenrennen. Ich bin noch nie vorher irgendwas mit Dach über dem Kopf gefahren.
Okay, ja. Okay. Also das war noch vor der Mercedes 190 Evo.
Richtig, ja. Und da hat Helmut Marko.
Da ist ja ein Treffer gelandet.
Ja, genau.
Sehr gut.
tolles Auto eigentlich gewesen, aber ehrlich gesagt unfahrbar. Ja. Mhm. Konntest du kein Millimeter driften und das Auto war unbeherrschbar. Und dann habe ich gesagt, bevor ich das Auto jetzt zerdeppere, werde ich 16er, stelle es wieder hin und bedanke mich, weil ich wollte danach nie wieder einen Tourenwagen fahren.
Das ist erstaunlich für Alpha, die ja eigentlich immer so im Tourenwagen so gut sein wollten, aber das waren generell für Alpha jetzt nicht so die Top-Jahre. Dann mit dem 156 waren sie natürlich wieder sensationell unterwegs. Aber der GTV, ein Freund von mir fuhr den auf der Straße, der war irgendwie auch so ein, der war schön, aber irgendwie unförmig. Vermutlich war das einfach nicht die richtige Zusammenstellung, um Rennsport zu machen. Wer weiß es. Ja, auf jeden Fall hast du gelitten, drunter.
Ich habe mir da nie wieder Gedanken gemacht, weil für mich wollte ich danach nie wieder in den Tourenwagen steigen. Und die haben schon Überzeugungsarbeit mir machen müssen, damit ich dann in der Mercedes gestiegen bin. Und aus dem wollte ich dann nicht mehr raus.
Und wie war dann im Vergleich hier der Ford Sierra?
Also, der war noch schlimmer wie der Alpha GT.
Was hast du denn mit denen gerissen, wenn der noch schlimmer war? Wurde das wurde dann nicht mehr so
gut? Ich glaube, nach 30 Jahren kann man es ja eigentlich erzählen, was ich damals nicht erzählt.
Wir dürfen ja trotzdem treue Ford-Kunden bleiben. Das ist ja 30 Jahre
nicht. Ja, also ich bin auch sozusagen ein Ford-Enthusiast heutzutage noch.
Ja.
Das Auto war ein Jahr vorher sehr erfolgreich.
Mhm.
Ja? Mhm. Klaus Ludwig, Nietzwitz, auch das Ringshausen-Team, also dieses Ford Ringshausen. Nach diesem Jahr haben die alle mal geguckt, ist denn der so schnell?
Mhm.
Ja?
Mhm.
Dann haben die den Restriktoren verpasst. Ja? Also ein Air-Restrictor, dass der mit diesem Turbo nur noch ganz wenig Luft bekommt.
Mhm.
Da aber alle Werksteams irgendwo beschissen haben und sich Umgehungen des Air-Restrictors in irgendeiner Form, ich weiß es nicht, ich habe es nur nachher gehört, dass es alles gegeben ist, ist der Air-Restrictor ja von der technischen Kommission immer kleiner und kleiner geworden. Ja? So, das Ringshausen-Team ist leider nicht in den Genuss gekommen, über diese neuen Technologien, was die getrickst haben. Ich musste mit dem Air-Restrictor fahren, der war vielleicht nur noch 20 mm groß. Ja.
Ja.
Ihr versteht, was ich meine. Die haben das Ding immer kleiner gemacht. Ja.
Ja.
Ich hatte zum Schluss einen Opel Corsa auf der Geraden.
Okay. Oh, Backe.
Also ist.
Ja, also dann lass uns lieber vielleicht in die nächste Kategorie steigen, oder?
Also dieses Auto zu sprechen.
Ja, aber es ist auch interessant, mal ein schlechtes Auto besprochen zu haben. Genau, dann kommt ja das nächste umso schöner.
Richtig, und zwar ist ja neben der DTM sozusagen, bist du dann zur Sportwagen-WM, hast du dann gewechselt. Und da wollte ich aber fragen, wie war denn Zeit für dich in Japan? Also nicht nur von der Rennseite her gesehen, sondern es gab ja damals sicherlich auch große kulturelle Unterschiede zwischen Europa und Japan. Und im Gegensatz zu heute war die Informationsbeschaffung ein bisschen anders. Also heute hast du ja Blogger, heute hast du YouTube, jede Menge Infos, die man mittlerweile auf Smartphone kriegt. Damals war das ja sicherlich ein bisschen schwieriger. Wie war das denn damals für dich?
Was meinst du jetzt? Wie ich nach Japan gekommen bin? Oder,
genau, wie du nach Japan gekommen bist und wie du es einfach dort erlebt hast.
Okay, ich fange mal an, wie das mit so Japan angefangen hat. Weil der Einstieg ist schon mal nicht schlecht. Porsche Krämer. Ich kam, nagel mich nicht fest, sag mir 87 oder 86 zu Porsche Krämer. Und bin, ich glaube, das ganze 87er Jahr bei Krämer engagiert war mein erster bezahlter Werksvertrag. Ja.
Genau, also ich habe nachgelesen, dass du 85 fuhrst du für US Racing Newman Porsche mit Mark Lewis in Spa und dann 86 bist du mit Bruno Giacomelli auf dem Krämer Porsche gefahren, auch wieder in Spa und in Fuji, und das meint der Daniel.
Genau.
Du hast ja deine Kontakte so langsam nach Japan. Ja, aber wir fangen ruhiges Fahrtwasser.
Also nach den zwei Rennen, wo ich bei Vanuatu gefahren bin, ist gleich der Erwin Krämer auf uns zugekommen und sagt, Volker, ich will dich engagieren für das ganze nächste Jahr.
Sehr cool.
Hat mir natürlich ein Riesenangebot gemacht und ich glaube, dass ich ungefähr gefühlte nicht Gefühle, echte 30 bis 35 Rennen in dem Jahr gefahren sind. Also wirklich jedes Wochenende war
was anderes. Bis Oktober.
Wir sind gefahren, diese Serie, ich glaube, diesmal Supercup hat es damals geheißen.
Das war eine deutsche oder war das eine europäische?
Das war eigentlich, das war in Deutschland schon eine internationale Meisterschaft. Ja. Anscheinend gab es einen großen Preistopf. Und ich glaube, das waren 6 oder 7 Rennen. So viele Rennen waren das gar nicht und im Supercup. Dann sind wir Weltmeisterschaft damals, wie gibt es ja auch heute wieder, 1000 Kilometer Monza, 1000 Kilometer Spa und so weiter. Mhm. Und als drittes, sind wir dann noch die Interserie gefahren. Mhm. Gibt es heute nicht mehr. Und als viertes sind wir dann noch die japanische Meisterschaft gefahren. Mhm. Wir waren auch eigentlich nur 6 Rennen, war kleine Meisterschaft. Und da sind wir halt ins Flugzeug eingestiegen, was weiß ich, donnerstags abends, freitags angekommen, samstags, sonntags Qualifying, Rennen und dann montags wieder oder sonntags abends gleich wieder in den Flieger gesetzt und montags wieder zurück. Wahnsinn. Und in Japan bin ich halt durch meine Fahrweise und so weiter bin ich dann da aufgefallen einigen Teams, ja. Mhm. Und durch diese Einsätze hatte ich dann später die Möglichkeit nach der Formel 1 nach Japan zu kommen. Erst war mein erster Vertrag, ich soll da drüben japanische Sportwagenmeisterschaft fahren. Und dann haben wir aber gesagt, hör mal, wenn ich jetzt schon in Japan hier bin, hast du doch ein Formel 3000 Team. Ich sage, hast du keinen Platz da? Und ne, na ja, dann können wir mal gucken. Und dann muss ich mal gucken, ob ich einen Sponsor für dich finde und so. Und so bin ich dann 1990 in das sogenannte Nova-Team. Das ist das Nova-Team, hat Werks Lolas, Werks Honda-Motoren. Und was das Allerwichtigste ist in Japan, hat er keine Einheitsreifen gehabt. Ich durfte Bridgestone-Reifen fahren. Ah, das sind, das war die Creme de la Creme, ja, okay. Also von der technischen Konstellation. Wenn du alles mal zusammenbekommst, die drei Sachen, hast du natürlich ein exzellentes Zeichen da unter den Hintern gehabt.
Für mich zum Mitschreiben, von Jöis zu Creme, von Creme, klar, man hat gesehen, du bist ein Top-Fahrer. Und wer war denn der Kontaktmann nach, war das Rennen in Fuji, hat man dich dort kennengelernt? Oder wer hat dich eigentlich dann mit Japan so stark kontaktiert?
Ja gut, das war alles mein Management, der Ortwin Potlech kannte die Japaner sehr gut, weil er Stefan Johansen gemanagt hat. Mhm. Stefan Johansen ist ja Formel 2 in Japan gefahren, auch für dieses Nova-Team, also da war, wenn man schon einmal die Leute kennt, und der hat mich dann in das Nova-Team da gebracht. Nur Formel 2 gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Da war halt dann schon die Formel 3000 die Klasse schlechthin.
Ja, ja. Super interessant. Super, super, super. Also was eine tolle Zeit und was ein Quantensprung dann innerhalb. Weil wir sind immer noch nur, in Anführungszeichen, im Jahr 86. Im Prinzip, wenn wir das jetzt mal zurückverfolgen, 83, 84, 85, 86, bist du eigentlich 4, 5, 6 Klassentypen, Rennwagen gefahren. Also ich meine, man merkt ja heute, wie sich ein DTM-Fahrer schwer tut, wenn er jetzt einen Formelwagen fahren soll, wenn ein Formelpilot wie ein Glock dann auf einmal die DTM kommt und dann halt jetzt mal irgendwie 14. auf dem Grid ist. Dass das zwei Welten sind. Das ist sicherlich schwieriger durch die Elektronik und diese vielen Dinge, die man steuern und tun kann. Aber war das nicht riesen Unterschiede trotzdem auch für dich, diese Fahrzeuge? Ich meine, du bist ja 86, bist du, glaube ich, 3 oder 4 Rennserien gleichzeitig gefahren, oder? Oder auch eigentlich Fahrzeugtypen gleichzeitig gefahren?
Eigentlich wollte ich das nicht. Ne? Also ich denke, das ist natürlich schon eine Umstellung und du brauchst ein paar Runden, bis du dich wieder auf das Auto eingeschossen hat. Und mein Traum war immer die Einbäume, also die Formelautos zu fahren und weniger jetzt die Sportwagen, aber um etwas zu finanzieren. Ja, es war ja auch für mich eine Geldquelle, wo ich dann eigentlich wieder in die Formelautos gesteckt habe, mein Ziel, in die Formel 1 zu kommen. Ja. Deshalb habe ich eigentlich solche Sachen gemacht, wie der Ford Cosworth. Also eins könnte man glauben, ich wäre eigentlich sofort wieder ausgestiegen, aber Es war finanziell eine sehr lukrative Geschichte.
Dieser Vorzehrer?
Der Vorzehrer Cosmos, ja. Mhm. Und das habe ich nur gemacht, um eigentlich meine Formel 1 Reisekosten, die ich selbst tragen musste, zu finanzieren.
Ah, okay, verstehe. Genau. Klar, du hast ja zwischen den Formel 1 rein klassischerweise früher, sagen wir mal, eher 3 als 2 Wochen gehabt, oder?
Wie viel
Wochen Pause hattest du?
Gar nicht.
Nee, ich meine, du nicht, aber ich meine, die Formel 1 als solches hatte, glaube ich, 16 Rennen, würde ich sagen.
Ja, das war noch überschaubar.
Insofern also, hattest du zwischendrin Zeit, dann entsprechend Geld zu verdienen, ja, sozusagen. Genau. Und das hast du auch kräftig getan, heller Wahnsinn. Ich habe noch 2, 3 Fragen und dann können wir in eine verdiente Pause gehen. War Jöst oder Krämer professioneller? War das Team Jöst oder das Team Krämer das professionellere?
Das Team Krämer war sehr familiell, aber technisch gesehen war es stark vom Werk, von Zuffenhausen abhängig. Es hat Teile gekauft. Mhm. Reinhold Jöst kannte ich vorher schon und er war nicht begeistert, dass ich weg bin zu Krämer.
Mhm. Wieso hat er dich da nicht besser gehalten? Ich meine, du hast
das ist eine gute Frage, aber wer Reinhold kennt, ja, der hat wahrscheinlich von mir erwartet, dass ich am Hosenbaum sitze und sage, du bitte,
ja, Reinhold. Ja, einen Sponsor mitbringen, bitte, genau.
Ja, das vielleicht gar nicht, aber okay. Dass ich vielleicht mehr, wie sagt man, unterwürfiger und ihm darum. Okay. Also es hat nicht gepasst und ich habe aber trotzdem zu Reinhold immer noch einen ganz guten Kontakt. Und ich sage mal im Nachhinein, vielleicht hätte ich vielleicht mehr graben müssen, weil bei Reinhold Jöst sind schon die großen Namen gefahren. Bei ihm hat er schon, ich glaube, Klaus Ludwig und was weiß ich, wer damals tolle Langstreckenfahrer.
Und dann auch Le Mans gewonnen, ne?
Namini und ja. Okay. Und ich denke, er hätte mich als Nummer 3 irgendwo gerne eingebaut. Mhm. Ja. Und hätte mich so langsam nach oben. Ja. Aber dann kam halt Erwin Krämer gesagt, was sagt, du kriegst von mir den 956 der hingestellt, du fährst 35 Rennen und du kriegst 50.000 Mark.
Klar.
Fahrergage. Wenn du nur Geld mitbringst und so weiter.
Ja, dann, du kannst halt das fahren. Ist, und jetzt mal ganz kurz Nummer 3 bei Jöst, hat er 2 am Laufen, Porsche 956, oder hat er da einen am Laufen und du wärst quasi Ersatzfahrer?
Der hat 3 Autos gehabt, da gab es einen, der hat John Winter geheißen, und mit dem durfte ich mitfahren, aber gut, das war, wie soll ich sagen, ich bin 4 Sekunden schneller pro Runde gefahren, ich wollte immer aufs nächste Auto, ja, lass mich mal mit Jochen Maas hat er gehabt oder sowas, aber das war dem Reinhold wahrscheinlich der Sprung war oder das Risiko war dem erstmal.
Ja, es ist natürlich auch immer so, ich meine, bei einem Hockey-Team oder Fußballteam sind es 16 bis 18 Leute, bei euch im Sportwagen-WM war, was weiß ich, so ein Porsche-Werksteam waren 4 Plätze plus vielleicht irgendein Testfahrer und Testfahrer will wahrscheinlich keiner sein wirklich, also es ist natürlich immer eine Es ist eine Glückssache auch, oder? Wie die Karriere läuft.
Ne? So ist es, ja. So ist es jetzt mal gelaufen. Wir haben zugesagt und im Endeffekt war es ein tolles Jahr, so viel Rennen für Porsche zu fahren. Ich bin dann, und das war ja das Ziel vom Erwin Krämer, Porsche Cup-Sieger geworden.
Ja.
Was heißt das? Jeder Porsche-Fahrer, ob 911er, 956 und so weiter, wird gewichtet und das Rennen wird gewichtet und wird Punkte für jedes Rennen. Mhm. Ob wir jetzt in Südafrika, in Japan, in der Serie, in Most gefahren sind, es gab Punkte.
Mhm. Ja. Man ist auch nicht zwangsweise jedes Rennen gefahren, ne? Weil man nicht überall hinfliegen konnte, oder? Ne? Also es gab kontinentale Serien und man ist nicht bei jedem Rennen unbedingt jetzt dabei gewesen, oder?
Was ich jetzt erklären wollte, ist dieser, wie sich dieser Porsche Cup Sieger oder der beste Porsche Fahrer der Welt in diesem Jahr, das wollte der Erwin mich unbedingt pushen, haben wir auch erreicht.
Super.
Und das Schöne, was ich noch in Erinnerung habe, ist auch schon sehr lange her, ich durfte dann bei dieser Ehrung in Zuffenhausen neben Dr. Ferdinand Porsche sitzen
das
und das war also schon, es bleibt mir in Erinnerung, also mein so ein Genie zu sitzen, war schon toll.
Logisch, ja, ist sicher ein Genie, ja. Also wenn man da sieht, was seine Familie alles gemacht hat. Genau. Letzte Frage vor der Pause. Und nach der Pause werden wir in Le Mans einsteigen, beziehungsweise bei Mazda. Jetzt sind wir noch bei Porsche. Le Mans fuhrst du mit dem Chris Nissen in Krämer 1987 und einem Kunimitsu Takahashi.
Takahashi.
Ja, ja, war das, das war dein erstes Le Mans bis dahin, 1987?
Ja.
Ja, ihr seid früh ausgefallen. Weißt du noch warum? Sorry, wenn ich das da so bitter
anspreche. Ja, lass mich mal kurz nachdenken. Also, da war Le Mans noch etwas Le Mans. Da war noch nicht die Schikane drin.
Nee, genau, es war 5 Kilometer geradeaus.
Da war 5 Kilometer geradeaus und ich habe ganz schlechte Erinnerung, weil mir ist bei Runde 380 der Reifen geplatzt. Da brauchst du mal so locker 1000 Meter, bis du das Auto zum Stehen hattest.
Die Hölle auf Erden, ja.
Und ich sage euch, bei Tempo 300 das Lenkrad so einschlagen zu müssen und im nächsten Moment so, um das Auto auf der Strecke zu halten, war ein echter Schock. Und selbst heute noch habe ich das ganz schlecht in Hintergedanken. Und das ist halt wieder Krämer, kann man mal heute nach 30 Jahren so sagen, Feststellung, was ist passiert. Darf nie passieren, jeder Reifen hat einen Pfeil drauf, welche Laufrichtung er drauf sein muss. Oh, ja? Also das heißt, ich darf den rechten mit dem linken nicht verwechseln. Ja? So, das ist passiert. Es ist ja ganz klar, dass der Reifen dann bei einer extremen Belastung, wir haben ja fast 400, ja? Wenn der Boost hochgedreht wurde und 1000 PS hast, dann fährst du da...
Deswegen haben sie ja die Schikanen eingebaut, dass ihr nicht mehr 400 Stunden mehr fahrt.
Gott sei Dank, muss ich sagen. Dann war diese lange Mulsair-Gerade eine Abenteuer hoch 3, das könnt ihr euch, oder das war das Krämer-Auto, ich weiß es nicht. Da Vollgas runterzufahren, hast du die Arschbacken sowas zusammengelaufen müssen, weil die Straße war jetzt noch nicht gelasert, ja, sondern du musstest die Straßenseite wechseln, weil plötzlich war der Asphalt und Boden beschaffen, so schlecht. Also da musstest du nach, weil Kilometer 2,4, dann wechsle ich mal die Straßenseite. Jetzt hat es so eine Kante gehabt, ne? So ein Dach. Ja. Und das Auto ist dann so also drauf und dann zack, zieht es rüber. Dann hast du sofort wieder gegengelernt. Und das bei 300 und
weiter rüber. Ja, tagsüber ne? LKW und abends ihr oder nachmittags genau, ihr. Ja? Das, vor den freien Tagen mittwochs, ne? Das, da waren die Leitplanken dann 16 Uhr montiert und dann geht's los. Ne? So,
das war Wahnsinn,
Wahnsinn, Wahnsinn.
Es wurde dann 88, 89, glaube ich, geändert. Mhm. Und ich muss sagen, die haben jetzt die Mulsair gerade so glatt gemacht, da kannst du rechts, links fahren, wie du willst, so wie man es auf der Autobahn halt vorstellt. Das war dann also wesentlich einfacher.
Ja. Der Hans Hermann hat mal erzählt in seinem 917er, dass er für das Anbremsen für die Mulsanne-Kurve auf der Mulsanne-Geraden wirklich mit den 917er erste Ausbaustufen so wirklich die komplette Straße gebraucht hat. Und die Autos haben sich dann weiterentwickelt. Der 956 war natürlich ein tolles Fahrzeug im Vergleich zu der Aerodynamik vom 917, aber ich denke trotzdem eine Handvoll, a handful, wie der Joseph sagen würde, a handful to drive. Ja, Wahnsinn. Toll, super, klasse Einstieg. Wir wissen jetzt, wie du dein erstes Le Mans-Rennen hattest. Und jetzt machen wir eine Pause.